Fasten hilft, Zweifel zu überwinden. Gespräche aus dem Kloster Perneck. Petra Helm von der Fastenwelt und ich, mein Name ist Lisa Helm, sitzen hier gemeinsam im Kloster Perneck im Turmzimmer mit Fastenbegleiterin Eveline Schneider. Und wir werden uns heute über das Thema Zweifeln unterhalten. Eveline, du bist ja Spezialistin bei diesem Thema. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie Fasten helfen kann, die eigenen Zweifel zu überwinden. Man kennt das ja, man hat überhaupt insgesamt Zweifel im Leben. Und vielleicht kannst du gleich grundsätzlich einmal ein bisschen was darüber erzählen, wie das ist mit den Zweifeln, warum zweifelt man und wie kann Fasten positiv darauf Einfluss nehmen.
Ja, vielen Dank und danke, dass wir heute gemeinsam hier darüber sprechen können. Das Interessante mit dem Zweifel ist ja, dass viele Menschen das Ähnliche erleben, wie beispielsweise die Geschichte mit dem Scheitern. Also wenn sie herkommen, so mit ihrer Angst ein Stück weit, nicht fast, eine Fastenwoche ist ja meistens auch so was ganz Persönliches, eine ganz persönliche Auszeit, die für viele auch gleichzeitig einen Aspekt bietet, klarer zu werden. Mhm. Und wenn man nämlich da dahinter schaut, da verbirgt sie oft genau so eine Angst zu scheitern, Angst, Zweifel zu haben, nicht diesen Vorstellungen, die die Gesellschaft von einem hat, entsprechen zu können. Und so kommt man halt ein Stück weit beladen her. Das ist ja auch die Idee. Mhm. Das Spannende ist nur, wenn man dann mit den Menschen spricht, was sie so von der Woche für sich selber sich vorgenommen haben, sich erwarten, dann ist es manchmal so, dass ganz viele Dinge Thema wären. Und wenn man dann nachfragt, merkt man, es geht um ganz, ganz relevante, tiefe Themen. Das fördert auch der Fastenprozess, mhm, also um Lebensthemen. Und Menschen, die herkommen, haben oft einen negativen Zweifel und sehen nicht, wie einem der Zweifel helfen kann, kritisch nachzudenken.
Und darf ich gleich eine Zwischenfrage stellen, weil du sagst eben, die kommen auch her aus einer Situation, wo sie vielleicht gescheitert sind oder ähnliches. Ist das ein Zusammenhang quasi, wenn man sagt, ich bin in meinem Leben schon öfters oder einmal gescheitert oder das hat einen Eindruck bei mir so hinterlassen, dass sich das dann eben auch auf Ernährungsgewohnheiten überhaupt, wie man damit umgeht, dass sich das so stark auswirkt, ein Scheitern, auch vielleicht in einem anderen Bereich, oder?
Absolut, absolut. Mhm. Und das ist ja auch ein massives Thema, also gerade beim Fasten, ne? Also wie ist mein Verhältnis zur Ernährung, wie gut schaffe ich das, meinen Körper gesund zu erhalten? Und manche Menschen sagen ja auch, sie kommen regelmäßig her, nicht, weil sie merken, der Effekt hält 6 Monate, mhm, unbedingt einmal, aber dann sind so die alten Muster, die alten Gewohnheiten. Und genau das Gleiche ist auch mit den Vorsätzen. Also wir sprechen oft, was ist die Erwartung eben, wie schon gesagt, da. Und da habe ich immer so einen kleinen Scherz parat, ne, dass man manchmal die Vorsätze am Ende des Jahres, am Anfang des Jahres, je nachdem, im Prinzip von der Liste her gar nicht austauschen braucht, nur die Jahreszahl. Da lachen dann zwar die meisten oder schmunzeln, ne, aber irgendwann bleibt dann das Lachen im Hals stecken, mhm, weil es genau 3 ganz wichtige Themen gibt, meistens in der Fastenwoche. Das erste ist Klarheit. Mhm. Ja, aber Klarheit wird getrübt durch negative Zweifel. Und das wird manchmal erschwert, also diese Zweifel zu überwinden, zur Klarheit zu kommen, weil man schon gescheitert ist, sie das aber nicht einmal zugeben traut, oft gar nicht einmal vor sich selbst. Mhm. Und ich versuche dann in der Fastenwoche zu vermitteln, dass das ganz was Wichtiges ist, zu scheitern. Wir haben ja da im Prinzip eh schon gelernt, das typische Beispiel Amerika, wo Scheitern im Prinzip eine wichtige Voraussetzung ist, man muss fast sagen, erfolgreich scheitern, ja, um beispielsweise im selbstständigen Bereich beweisen zu können, ich bin schon einmal oder mehrmals gescheitert und habe das überwunden und habe beispielsweise erfolgreich jetzt ein Unternehmen gestartet oder bin erfolgreich in meinem Beruf. Mhm. Wir haben weder eine gute Kultur des Scheiterns noch einen guten Umgang mit dem Zweifel. Und der Zweifel, wie schon die Philosophen gewusst haben, kann einen unglaublich weiterbringen. Und zwar, wenn er als Lehrmeister kennenlernt. Wenn ich immer nur kritisch mich selber hinterfrage, bleibe ich in dieser Negativspirale. Aber der Zweifel kann einem helfen, quasi die eigenen Gedanken zu hinterfragen. Ich sage auch zu den Leuten, glaubt nicht alles, was ihr denkt. Weil wir können nicht sicher sein, wer das denkt. Wer ist denn das?
Mhm. Da ist das auch, könnte man daraus ableiten, quasi, dass wenn du sagst, man hat eben diese Vorsätze, wenn man jetzt ins neue Jahr zum Beispiel startet oder so, dass das schon prädestiniert ist, dass das nicht funktionieren kann, weil man das ja vielleicht schon jahrelang erlebt hat und dass man selber eigentlich eh nicht mehr wirklich dran glaubt. Und ich meine, du bist ja auch Spezialistin fürs Mindset quasi, dass man da viel einwirken kann, weil, dass man, wenn man sagt, na, ich nehme mir jetzt zwar vor, vielleicht dieses Jahr 10 Kilo weniger auf der Hüfte zu haben, aber ich weiß eigentlich eh, wie soll denn das gehen? Oder ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Und deshalb kann man ungefähr sich vorstellen, wo es hingehen wird dann in dem Jahr, oder?
Absolut. Und ich denke, gerade da ist, weil du vorher auch die Ernährung erwähnt hast, nicht, und diese Vorsätze wiederum. Das heißt, welches Verhältnis habe ich überhaupt zur Ernährung? Weil es ist in den wenigsten Fällen so, dass das, was ich esse, meine Seele wirklich nährt. Mhm. Ich kann zwar einen ästhetischen Genuss haben, ich hoffe immer für alle Anwesenden, dass man in der Fastenwoche auch ein bisschen mehr sich auseinandersetzt mit den typischen Dingen, nicht? Also so ein bisschen langsamer essen, runterkommen, verlangsamen, nicht? Die Stille genießen. Wir haben ja das Thema Sinn, nicht? Das ist auch manchmal so, diese Geschichte mit was zweifle ich an, was geht, aber zur Ernährung zurück, was nährt mich wirklich? Ja, und da kommen so die ganz großen Fragen im Leben hoch. Und manchmal ist in der Fastenwoche klar, dass man nicht das eigene Leben lebt.
Was kann man sich da jetzt wirklich drunter vorstellen? Was nährt mich wirklich oder was ist ein Beispiel dafür?
Das ist sicher was sehr Individuelles, aber was einen wirklich nährt, das ist so dieses typische Bild, was lässt mein Herz jubilieren, was lässt meine Seele singen. Also beispielsweise, wenn man jetzt einmal den Buddhismus hernimmt, die haben dieses Wort Bliss, die Glückseligkeit. Sowas zu empfinden kann ein Leitstern sein und das kann man üben in der Fastenwoche, also durch die Wiederverbindung mit der Natur. Ja, sich wieder zu verbinden mit seinem eigenen Leitstern, der sozusagen dann ein Stück weit einen versöhnt mit dem Thema Zweifel. Das heißt, ich brauche mein Leucht und mein Leitstern, was auch immer, den kann ich gut finden in der Fastenwoche und das ist auch der beste Weg, mit den Zweifeln runterzufahren, mit den Negativen, mit den Zerstörerischen.
Und was kann man sich unter einem Leitstern vorstellen? Ist das ein Ziel, was ich habe oder…
Das kann eine Vision sein. Also das kann auch, ich mache oft Übungen auch in der Fastenwoche, so kleine Rituale, wo man sich wieder verbindet mit diesen Träumen aus der Kindheit. Wir haben im Kloster Berneck das brennende, das flammende Herz. Dann sage ich immer, Leute, schauen wir mal rein, spüren wir mal rein ins Herzerl. Müssen wir da ein bisschen was nachlegen. In der Steiermark sagt man so ein Scheiterl, ne? Ein bisschen zündeln, dass da wieder mehr Licht drinnen ist, dass sie wieder was tut. Nicht? Ist das schon ganz trüb da drin? Nicht? Was muss ich machen, dass ich das Gefühl habe, eigentlich, ich lebe ja richtig. Also manchmal ist es so, wirklich so, dass Menschen merken, sie spüren sich nicht mehr so. Gerade in Zeiten, wo es sehr um Druck geht von überall, wo der Stress überhand nimmt. Das ist ja auch das Thema mit Übersäuerung, deswegen sind es auch da, nicht? Sie zweifeln, dass sie überhaupt das alles schaffen, ja? Sie können nicht mehr. Und das heißt, da im Kloster wieder runterzukommen, genau auf die Suche zu gehen, nach diesem Licht innen. Ne? Das ist ja was sehr Individuelles. Das ist eigentlich eher etwas, was man findet über Gefühle. Okay. Andocken an diesen Zustand als Kind, den man gehabt hat, diese totale Versenkung. Wenn man irgendwas gemacht hat und das war völlig egal, was rundherum passiert ist. Man war ganz eins mit diesem Tun. Und wir im Kloster versuchen eben solche Momente herbeizuführen und die Leute dabei zu unterstützen, da wieder hinzufinden, zu diesem Gefühl. Ja? Und das kann man wirklich trainieren. Und das ist was sehr Individuelles. Das kann man in der Natur erfahren, das kann man da erinnern bei Meditationen, je nachdem. Also wir haben ganz viele Angebote.
Und wenn du sagst, das kann man trainieren, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt so ein gutes Gefühl trainieren quasi?
Absolut. Das ist so die Suche oder die Frage eigentlich drüber vor der Suche, was macht mich glücklich? Da sind wir bei der nächsten großen Frage, nicht, was will ich eigentlich? Oder bei den Fragen, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und was macht mich wirklich glücklich? Glücklich machen, da sind wir fast schon beim nächsten Thema, nicht, das hängt ja alles zusammen. Glücklich machen kann man sich letztlich nur selber. Und da die ersten Schritte, einfach so nach dem nachzugehen. Also so am Tag ein paar Mal seine Achtsamkeit wieder auszupacken und zu spüren und überhaupt wahrzunehmen am Tag, was hat mich jetzt besonders gefreut? Ja, so nach diesen kleinen Hinweisen zu suchen oder wenn ich durch die Natur gehe, was fällt mir da auf? Was macht mich glücklich? Ja? Mhm. Und das sind oft kleine Dinge.
Ja. Das ist eigentlich total interessant, dass man das so trainieren und üben kann in den kleinen Dingen, dass man sich da richtig drauf trainiert, diese positiven Dinge wahrzunehmen und auch den Fokus eigentlich auch mehr darauf zu richten.
Aber es ist schade irgendwie, dass man eigentlich in so eine Kompensation rutscht und auch beim Essen irgendwie nicht mehr die kleinen Dinge wahrnimmt und auch nicht genießt, oder? Also, dass es oft so ist, dass man dann eher schnell mal isst.
Genau. Essen ist ja dann letztlich manchmal eine Ersatzhandlung, was unglaublich schade ist, weil wir in der Fastenwoche schauen ja, dass man überhaupt einen anderen Bezug wieder kriegt zum Essen an sich. Also, dass man wirklich einen Genuss verspürt, wenn die Geschmackspapillen wieder alle Empfindungsnuancen, alle Geschmacksnuancen offenbaren. Das ist echt eine Offenbarung. Mhm. Und deswegen isst man auch normalerweise auch in Stille, damit man das wahrnehmen kann. Und das ist das Nächste, ne, diesen Bezug herzustellen, diese Verbindung in der Stille, weil manche Menschen, wir haben ja immer in der Woche einmal einen Stille-Tag, fürchten diesen Tag ein wenig.
Das sind wieder die Zweifel im Spiel.
Genau, um Gottes Willen, was ist, wenn ich nicht entspreche? Also da schon wieder so dieser Druck. Mhm. Und sich das einmal klar zu machen, ist das wirklich meine Vorstellung? Also so ganz einfach heranzugehen, das kann man kann also konstruktiv hinterfragen, diese Stimmen im Kopf, ja, die bei allen da sind, diese Gedanken, die da durchzischen dauernd, ne, die dann was einreden, sind es wirklich meine Gedanken oder sind es Erwartungen anderer Menschen? Mhm. Und ich darf konstruktiv anzweifeln, ob das alles wirklich so richtig ist, was ich denke. Was ich über mich denke. Menschen werden da von mir eingeladen, sich zuzuhören, was sie über sich denken. Und dann kommen sie oft drauf, dass sie deswegen so viel zweifeln, weil sie nicht zu dem stehen, wer sie sind.
Mhm. Kann man das für sich selbst unterscheiden, quasi, dass man weiß, wer ist jetzt die Stimme vielleicht von Mama oder Papa oder keine Ahnung. Oder was ist wirklich meine eigene Meinung, Überzeugung? Ist das wahrscheinlich an so einem Stille-Tag dann, wenn das hochkommt, kann man das dann auseinander dividieren, sage ich jetzt einmal.
Es geht darum, dass man hat ja vorher ein paar Tage Zeit. Ne? Wir starten am Samstag und Mittwoch ist der Stille-Tag. Das heißt, da kann man ganz bewusst, so wie ich das auch immer mache, die Leute dorthin begleiten. Also ich mache das immer mittels Impulsen, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Das sind sehr konkrete Fragen, damit sie wissen, also sehr konkret, wenn ich dazu höre, meinen Gedanken, nach wem klingt das?
Mhm. Okay.
Also so ein bisschen, da erinnert man sich, das geht relativ schnell bei den meisten Menschen, ne? Dann nach wem klingt das? Das müssen nicht immer die ersten Bezugspersonen sein, das kann auch eine gesellschaftliche Einrichtung sein, was auch immer. Und dann kann man auf die Spur gehen und manchmal sind die Menschen ganz entsetzt, wie fremdgesteuert sie sind. Ne?
Mhm. Das kommt wahrscheinlich dann sogar vor, dass man dann vielleicht auch sogar draufkommt, dass man gar nicht sein eigenes noch weiß, was das ist, oder?
Genau. Und da ist es auch wichtig, den Menschen klar zu machen, dass das total wichtig ist, dass sie da auch nicht wieder gleich ins Verzweifeln kommen, um Gottes Willen, jetzt bin ich schon so lange auf der Welt und habe schon so viel gemacht und jetzt bin ich in einer Fastenwoche, komme daher voller Freude und dann sitze ich da mit vor den Scherben meines Lebens, ich übertreibe zu. Was los? Und es ist jetzt niemand da, der mir die Scherben zusammenräumt und so. Also ich meine das wirklich, also ich habe da einen schrägen Humor, das sage ich auch immer, warne immer ein bisschen davor. Aber das ist liebevoll gemeint, einfach einmal zuzulassen, dass sich Dinge oder dass einem Dinge auch einmal entgleiten, weil so kann dann vielleicht wirklich was Neues entstehen. Ja? Und es gibt ganz viele Menschen, die berichten, wenn sie dann wiederkommen, dass die Fastenwoche ganz ausschlaggebend war für eine Entscheidung. Also ich halte die Menschen so gut ich kann schon davon ab, wenn die sagen, um Gottes Willen, mir fällt das jetzt auf, nicht? Also ich mache da etwas, was eigentlich nicht meins ist. Ich habe Wünsche, Träume, ich würde gerne was anderes machen, nicht alles gleich hinschmeißen. Also das ist kein guter Ansatz, nicht? Sondern auch wirklich da wiederum so ein bisschen genau in dieses sich zuhören. Weil die Menschen haben oft Schwierigkeiten, anderen zuzuhören, aber die größte Schwierigkeit, sich selbst zuzuhören.
Das ist ein doppelter Effekt eigentlich. Man hört den anderen nicht zu und sich selbst dann irgendwie auch nicht, oder?
Genau. Ja. Und ist immer schon beschäftigt, nicht, wenn man sich vorbereitet auf eine Antwort. Ich bin nie bei dem anderen, aber auch nie bei mir, weil ich immer irgendwie was erfüllen will, wo überhaupt nicht klar ist, was eigentlich die Erwartung ist und von wem.
Mhm.
Und das ist eben genau dieser Grundzweifel im Leben, ne? der viele Menschen plagt. Wie schaffe ich das, am Ende zu sagen oder sagen zu können, ich habe ein erfülltes, gelungenes Leben geführt. Ja, das ist eine große Angst. Und das ist wieder diese typische Geschichte, wo man sagt, es ist oft bei Menschen nicht das, was sie gemacht haben, das, was sie bereuen, sondern das, was sie an Potenzial nicht leben oder nicht gelebt haben oder an Möglichkeiten. Und da ist schön, also die Menschen mehr in die Zuversicht zu bringen, aus dem Zweifel raus.
Du hast vorher auch gesagt, nach 6 Monaten oder so, fällt man dann oft auch in alte Muster. Genau. Und wenn du das jetzt so erzählst, dann kann man sich, finde ich, ganz gut vorstellen, wie man da in eine Richtung einmal losgehen kann im Endeffekt. Was kann man tun, dass man da wirklich dann nach 6 Monaten nicht den Faden verliert, unter Anführungszeichen, sondern dass man da drinnen bleibt in dieser Richtung quasi, weil es ist ja, warum ist der Mensch so gepolt, dass er immer wieder zurück an den Start quasi und dann muss ich das wieder von neu anstarten oder wie wäre es im Optimalfall, dass sich das verselbstständigt, weil es hat sich ja das andere auch verselbstständigt, also müsste sich eigentlich das Positive auch verselbstständigen können, oder?
Das ist eine Frage von Gewohnheiten natürlich, nicht? Und die Fastenwoche hat eben im Normalfall 7 bis 8 Tage und da ist schon wichtig, also diese Einladung wird immer ausgesprochen, so kleine Rituale in der Fastenwoche für sich zu definieren und zu schauen, dass man täglich was macht. Beispiel, wenn ich jetzt wirklich was überlegt habe, was mir wichtig wäre, dass ich das wo aufschreibe, nicht irgendwo hinlege, sondern dass ich schon mitdenke auf ein Kartel, dass ich jeden Tag mal irgendwo hinlege, wo ich sehe. Oder ins Geldtaschel du. Das brauchen nur Stichworte sein. Mhm. Aber das Hirn muss jeden Tag damit beschäftigt werden. Ja, der Fokus im Leben, den es täglich sozusagen zu erneuern gilt. Das muss man ja täglich machen. Nicht? Warum habe ich eine To-Do-List? Damit ich den Fokus halten kann. Aber die eigenen Geschichten, also so die ganz inneren Werte oder die Träume, die schreibt man selten wo auf. Mhm. Und da zum Beispiel wäre es wichtig, also das irgendwo sichtbar zu haben oder wenn jemand das mehr vom Hören haben will, sich was aufs Handy zu sprechen. Mhm. Ja? Und das täglich anzuhören. Mhm. Also so wie es modern ist, ne, ein Commitment mit sich zu treffen und einfach das aufzusprechen und sich selber so liebevoll daran zu erinnern, worum es einem im Leben geht. Und es bedarf manchmal nur 10 Minuten, sich damit zu beschäftigen, weil wenn ich mich jeden Tag 5 bis 10 Minuten damit beschäftige, bleibe ich auf Kurs. Kleine Schritte, wenn man nach 6 Monaten wiederkommt, die nächsten kleinen Schritte. Und so habe ich in einer absehbaren Zeit ein Stück des Weges zurückgelegt, das mich zu einem erfüllteren Leben führt. Nicht? Mhm.
Dass ich auch weiß quasi, in welche Richtung ich eigentlich unterwegs bin, oder?
Das ist wieder der Leitstern oder ein Symbol. Manche Menschen finden da, wenn man sie einlädt, nicht genug Möglichkeiten, sie was mitzunehmen von Berneck, irgendwo vom Wald. Mhm. Da gibt es ja im Umfeld genug, irgendein Symbol, nicht, ja, das man sich behält. Und das so also immer wieder zu verknüpfen mit diesen Ideen. Und es geht nur darum, das sichtbar zu haben. Mhm. Ja?
Aber es ist spannend, weil ich finde, dass es so, wie man auch im Bildungssystem, wie man aufwächst eigentlich, dass man eigentlich sehr darauf trainiert wird, nur das Negative und die Fehler zu sehen und zu versuchen, die quasi auszubessern, anstatt man sich eben, weil es ist ja, es kommt ja komisch, wenn ich sage, ich habe das und das jetzt geschafft und dann, ja, was ist denn das für ein Angeber quasi, dass man diese Dinge auch bemerken darf und es ist schon ein bisschen wertvoller, wenn man ein bisschen leidet, oder? Insgesamt.
Man kennt das, finde ich, auch im System ein bisschen, dass die Kritik ist ja ein bisschen, also die wird ja ernst genommen, wenn sie sozusagen auch eine negative Kritik ist, oder? Oder wie würdest du das sagen, wenn man jetzt, ich kenne das eben auch aus der Performer-Szene, wenn man, da kennt man die Kritik, die man dann liest, die sind meistens auf das, einfach auf das gepolt sozusagen, was ist einem aufgefallen, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder was könnte man
kriegt doch schnell Expertenstatus eigentlich, wenn man sagt, was nicht funktioniert, oder?
Das ist ein gutes Thema, weil auch da gilt es, also wenn man sozusagen Kritik formuliert, Kritik kann ja sehr konstruktiv sein und ermöglichen. Und genau da ist die Frage, welches Mindset hat jemand, der Kritik ausspricht und welches Mindset hat jemand, der Kritik kritisiert wird. Mhm. Weil wenn ich sage, ich gebe Kritik, ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, weil wenn ich konstruktive Kritik geben will, dann mache ich eine Perspektive frei, lenke den Blick von jemand anderem auf etwas, was noch möglich wäre, nicht was er nicht kann oder sie. Das ist der große Unterschied.
Ein Riesenunterschied, aber.
Destruktive Kritik fährt sozusagen in die Wunde rein und sagt, das kannst du noch nicht und das schon gar nicht und das war überhaupt ganz miss.
Das bezieht sich auch immer auf eine Normvorstellung, oder? Wie soll es sein?
Absolut. Was ist sozusagen die Referenz dazu, nicht? Was ist da das Maß der Dinge? Und konstruktive Kritik, glaube ich, hilft wirklich oft Menschen, draufzukommen, da gibt's keine Grenze für sie nach oben. Da wäre noch so viel Luft. Mhm. Ja? Und es ist das Gleiche mit dem Zweifel. Wenn man den umdrehen kann, ja, also nicht dieses Geißeln, ja, das habe ich wieder nicht geschafft und das und um Gottes Willen, ja? Sondern zu schauen, was ist mir heute schon wieder ein bisschen besser gelungen als gestern? Wofür darf ich mich loben? Genau dieses Thema. Wir haben ja keine Kultur des Lobens. Ja? Das ist anrüchig, das ist unanständig, das ist super pfui. Ja, und ich trete dafür ein, ganz massiv den Zweifel salonfähig zu machen, dass er besprechbar wird, dass Menschen Zweifel äußern dürfen und erkennen dürfen, wie große Philosophen schon gesagt haben, nicht? Der Zweifel ist das Wartezimmer zur Erkenntnis. Und ich sage immer, es ist nur die Frage, wie lange wirst du im Wartezimmer sitzen bleiben? Ist auch eine Möglichkeit, ja. Oder sage ich, ich nutze den Zweifel. Der verbündet sich mit mir. Weil der negative Zweifel tritt auf, da sind wir auch wieder bei Gewohnheiten, bei Aufschieberitis. Aufschieberitis ist eine Form, oder kann eine Form sein, vom negativen Zweifel, weil das ist dann auch ein Muster. Ein negativer Zweifel hat auch einen Gewinn. Und das darf man nicht unterschätzen, weil das manchmal verknüpft ist mit dem Schuldigen, mit der schuldigen Thematik.
Ja? Und weil du sagst Aufschieberitis, kann das auch damit zu tun haben, dass man sich manche Sachen einfach nicht zutraut, weil man einfach im Endeffekt gehemmt ist, dass man den Schritt jetzt geht?
Ja, es ist schon möglicherweise so eine leidvolle Erfahrung der Vergangenheit. Ich schaffe es eigentlich eh nicht, aber ich will es so gern. Jetzt schiebe ich es vor mir her. Ja. Das Hoffen, also die Hoffnung ist ja bei uns ja ausgeprägt generell, glaube ich. Ne? So.
Wenn wir nur lange genug warten,
kommt es wieder.
Dann tut sich irgendwas. Ich meine, es tut sich dann eh wirklich irgendwas, aber ist es das, was ich will? Ja. Und ich denke, ich will auch niemanden seinen negativen Zweifel nehmen, wenn er den so dringend braucht. Ja, jetzt ein bisschen sarkastisch oder paradox gesprochen. Weil manchmal ist ein negativer Zweifel wirklich so der Fels in der Brandung, weil dann hat man das Schuldigenproblem. Ja,
nicht. Und auch eine Erklärung, warum es nicht funktioniert,
genau.
Oder?
Weil dann wäre nicht sozusagen, dann kann ich sagen, das ist schuld und das und ich kann nichts dafür und auf meine Opferrolle zurückziehen.
Das hat schon mit Verantwortung übernehmen eigentlich auch zu tun,
genau.
Oder?
Und das sind natürlich so die Dinge, der Zweifel hat sehr gute Maskierungen und der hat eine große Verwandtschaft. Ja? Also wenn ich da mal in dieser Zweifelspirale drinnen bin, ne, dann kann ich mich gut drehen und ich kann es mir auch wohnlich einrichten. Ja, also es ist vielleicht nicht für alle empfehlenswert, raus zu wollen. Weil der konstruktive Zweifel ist eher jemand, der sagt, komm, ich unterstütze dich, auch wenn du jetzt hingefallen bist, schau einmal, welche Möglichkeiten siehst du noch, aufzustehen.
Und eigentlich, die Lisa hat es vorher auch schon gesagt, im Ausbildungssystem, dass man das so kennt, dass das eigentlich wie sehr gut oder nicht genügend und dann ist irgendwie zu Ende und das untergräbt eigentlich das Potenzial zum Wachstum, oder?
Absolut, und das ist auch mit dem Zweifel so, weil Menschen, die sehr stark an sich zweifeln, übersehen, dass es meistens nur ein Teil der Persönlichkeit ist, um den es geht, nur einen Teil ihres Selbst, ja, der betroffen ist, sondern das ist etwas sehr Verallgemeinendes, nicht? Wenn man zweifelt, zweifelt man dann gleich alles an. Es ist einfacher, nicht dann klein aufwaschen. Ja. Oft geht es wirklich nur um eine Sichtweise. Und das ist auch genau der erfolgreiche Weg, um in diese Zuversicht zu kommen. Ja, weil ich kann mich natürlich wieder, ich kann mich erfolgreich ins Scheitern reiten, um ein Bild herzunehmen, indem ich mir zu viel vornehme.
Wo es klar ist, dass ich das nicht ausgehen
genau,
kann.
Genau, wenn ich ganz ehrlich mir selber gegenüber bin, eigentlich weiß, nicht? Und ich sage auch beispielsweise, in dem Zusammenhang, um wieder kurz auf Ernährung zurückzukommen, wenn es zum Ende der Woche hingeht, nicht? Es gibt Menschen, die haben dann ein paar Mal, na, werde ich einen Aufbau schaffen und werde das schaffen und so. Und ich sage, manchmal geht es nur darum, eine kleine Gewohnheit beim Essen, vielleicht langsamer zu essen, vielleicht besser zu kauen, um mehr Energie zu haben, weil sonst muss der Körper so viel Energie aufwenden, nicht? Wenn man zu schnell isst, zu wenig langsam kaut. Manchmal geht es nur um einen Aspekt, ja, etwas vornehmen, was ich schaffen kann.
Also kleine Schritte, kleinen Schritte wahrnehmen und auch die Erfolge, die
genau,
kleinen, oder?
Genau. Und sich dafür loben. Und dann schauen wir manchmal die Menschen an und das finde ich so traurig, aber das ist ja nichts.
Okay.
Ja? Und das ist so schade, weil das ist großartig in Wahrheit. Weil wenn man mal schaut, wie lange an das schon plagt und man macht einen kleinen Schritt und man könnte mit dem vielleicht sozusagen ganz was Wesentliches, was man vielleicht schon 40 Jahre gemacht hat oder 30 Jahre oder 50, keine Ahnung, ja, das wäre doch super, weil da kommt gleich die Bewertung und das ist das Nächste, nicht? Also diese dauernde Bewertung seiner selbst. Weil wenn man in der Früh, ich sage immer, was ist der erste Gedanke, wenn man in der Früh aufsteht? Nicht? Also wenn man wo drüber stolpert oder einen Kaffee ausschüttet oder was auch immer, sage ich, ist man dann liebevoll mit sich und sagt, mein Gott, Schatzi, ist da heute passiert so irgendwie? Nicht? Mein Gott, warum heute Belohnung geschickt? Die meisten ziehen ein Gesicht und beschimpfen sich innerlich. Nicht?
Und so in die Richtung, der Tag beginnt schon mal so. Na, super.
Genau. Und wenn man schon auf der Schiene drauf ist, nicht? Und dann denkt man schon alles, was am Tag vielleicht noch sein kann. Also das ist so klein, es sind so kleine Dinge, aber genau das ist es, worum es geht. Nur wir wollen immer so das möglichst groß, möglichst laut, ne? Möglichst schnell. So diese Beziehung dazu, dass es um kleine Dinge geht, die immer dazu geführt haben, dass ganz Großes geschaffen wurde. Die erfolgreichen Menschen, wenn man sich das einmal anschaut, ja, die haben oft Jahre gebraucht. Das ist ja das berühmte Beispiel mit Edison oder Einstein oder Marie Curie oder wem immer man jetzt zitieren will, oder Mutter Teresa. Da gibt es ganz viele Beispiele, wenn man aufzählen würde, wie oft die gescheitert sind. Den Leuten wird, glaube ich, wie man so schön auch sagt, ne, die Kinnlade teilweise runterfallen. Ja. Weil das könnte man fast nicht glauben.
Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann würdest du den Leuten mitgeben quasi oder gibst ihnen in deinen Kursen mit, dass sie quasi einen Zweifel in einen konstruktiven Zweifel umwandeln, kann man das so zusammenfassen und dass sie die kleinen Schritte bemerken, die sie gehen und die auch loben, feiern und wahrnehmen und dass man sich da viel eher in die Richtung bewegen kann dann, dass es langfristig, manchmal, vielleicht geht es auch manchmal kurzfristig, aber langfristig geht man auf jeden Fall viel eher dorthin, wie wenn man es nicht bemerkt und nicht macht und die kleinen Schritte nicht macht und sich dann ärgert, dass der Große halt nicht funktioniert.
Genau, oder so bei kleinen Formulierungen schon nicht, das habe ich schon wieder nicht geschafft, ja, zu sagen, okay, was muss ich tun, dass ich es etwas verbessere. Nicht immer nur das Ziel, sehen das Große, sondern die Schritte davor.
Ja. Das ist ein spannendes Thema.
Also Hilfestellungen auch ein bisschen zum Perspektivenwechsel, oder?
Unbedingt Perspektive wechseln und fragen, also wenn ich dann so zweifle, wie kann ich die Frage umformulieren? Was zum Beispiel in was wäre, wenn? Was wäre, wenn es geht?
Okay.
Was wäre, wenn es funktioniert? Sofort umdrehen, die Frage, ja? Wenn ich sage, nein, das geht nie. Was wäre, wenn es geht? Hey, was werden dann? Oh Gott. Ja?
Das heißt, wenn man bei dir einen Fastenkurs auch macht, dann kann man sich da quasi eine Unterstützung vorstellen, diese Muster auch zu durchbrechen eigentlich und in eine Richtung, die Richtung einfach zu wechseln, oder?
Genau.
Cool. Und dass man dann eben, und hast du eine Empfehlung, dass man dann sagt, am Anfang ist es vielleicht wirklich geschickt, man geht alle 6 Monate mal fasten und kann das dann vielleicht einmal im Jahr dann und dass es dann, dass man wirklich in eine Groove kommt, um diese Einstellung, dieses Mindset.
Ich würde mal sagen, das mit so immer so nach 6 Monaten zu fasten, darf ja durchaus ein schönes Muster bleiben. Nur die Frage ist, mit welchem Mindset komme ich dann her schon? Ja. Und da noch, also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man sich dann weiterentwickeln kann. Und ich denke, gerade eine Fastenwoche kann immer auch so ein für sich selbst so ein Kurzcheck sein. Wow, was habe ich in den letzten 6 Monaten, oder sei es einmal im Jahr, ist ja egal. Ja. Wow, also das Zelebrieren für sich, wir haben so viele Möglichkeiten da, wirklich das stille Zelebrieren, vielleicht auch für sich die Freude zu empfinden. Wenn ich das anschaue, ja, das Vergleichen ist ja auch so ein Thema, ich vergleiche mich mit anderen, ich soll mir mal vergleichen mit mir selber, was ich geschafft habe.
Mhm. Und dass man einen Rückblick macht und,
genau,
und das sagt, wirklich
cool. Sagt, ja? Mhm. Und dann nehme ich mir vor, bei der nächsten Woche stehe ich dann da und schaue, hey, wow. Mhm. Und vielleicht nehme ich ein paar andere mit und erzähle ihnen davon. Ja. Mhm. Und ermuntere die dann wieder, mhm, diesen Weg zu gehen. Mhm. Und da entzündet man die Flamme, die Symbol von Bernack so schön leuchtet.
Mhm. Ja. Also ich höre aus diesem Gespräch auch heraus, also ich denke mir, dass das auch wirklich ein guter Zugang ist, nicht nur im Lebensbereich Ernährung, sondern dass man das in den unterschiedlichsten Lebensbereichen sich diese Tipps wirklich zu Herzen nehmen sollte, oder weil es einem einfach wirklich mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität,
genau,
langfristig sicher bescheren muss, wenn man sich da in eine Richtung bewegt, in die man will. Man würde ja sagen, es ist selbstverständlich, aber offensichtlich ist es nicht selbstverständlich.
Ja, und der Fastenwoche ist ja durch den Fastenprozess genau dieser Innenschau gewidmet, und ich finde, nichts ist so gut geeignet, wie dieser Prozess der Innenschau, sich einmal mit diesen Themen oder diesem Thema sogar hinzugeben, also wirklich voller Hingabe, weil natürlich die Fastenwoche dazu verleitet, sonst zu viel in Kochbüchern rumzulesen und zu stöbern und sich über Rezepte auszutauschen. Und das lenkt manchmal ein bisschen ab. Es ist wichtig, Ernährung ist total wichtig, aber was nährt die Seele und das Herz? Mhm. Das darf im Bernack schon Platz haben. Und wie gesagt, dieses Leuchten in den Augen, mhm, wenn man dann weggeht und sagt, hey, cool. Ich bin mehr in der Zuversicht, als ich herkommen bin. Das ist für mich total ein schönes Erlebnis, das bei Menschen zu sehen.
Ja, dann, also danke auf jeden Fall für dieses interessante Gespräch und auch dieses, dass es weit übers Fasten hinausgeht eigentlich, dass es das ganze Leben betrifft und das Fasten ein eigentlich unterstützender Aspekt in der Woche, in dieser Reise, die man da eigentlich macht, dass das eigentlich wirklich eine Unterstützung ist. Und habe ich ein sehr spannendes Gespräch gefunden. Vielen Dank.
Ich sage ganz herzlichen Dank, dass es möglich war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Danke.